Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute befassen wir uns mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank, mit den Wahlen in Italien und wiederum mit dem Thema Gas. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding.
Hallo Herr Newe.
Herr Schmieding, beginnen wir mit einem brandaktuellen Thema. Am Mittwoch hat die US-Fed ihren Leitzins erneut kräftig angehoben. Wie bewerten Sie diesen Schritt und wie weit wird die Fed voraussichtlich noch gehen? Vielleicht sogar über 4% hinaus?
Herr Newe, ja, die Fed wird wahrscheinlich über 4% hinausgehen. Sie hat am Mittwochabend ihren Leitzins zum dritten Mal nacheinander um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Das ist viel. So hart ist sie in den letzten 40 Jahren nicht mehr auf die Bremse getreten. Damals, vor 40 Jahren, war das Ergebnis eine tiefe Rezession. Die US-Notenbank hat auch ihren Ausblick geändert. Sie erwartet jetzt, dass sie bis Jahresende den Zins nochmal um insgesamt 1,25 Prozentpunkte anhebt. Damit würde sie bei 4,5% landen und dass im kommenden Jahr nochmal ein Viertelprozentpunkt obendrauf kommt. Die Fed erwartet zurzeit nicht, dass sie im kommenden Jahr ihren Leitzins wieder senkt. Da sind wir etwas anderer Meinung. Denn die Wirtschaftsprognosen der Fed, die sie auch Mittwochabend erneut veröffentlicht hat, sind immer noch etwas zu optimistisch. Die Fed rechnet nicht damit, dass in den USA eine Rezession bevorsteht. Wir erwarten eine zwar leichte, aber doch eine gewisse Rezession im Verlauf des kommenden Jahres in den USA. Die Fed erwartet, dass die Arbeitslosigkeit Ende kommenden Jahres in den USA zwar etwas höher sein wird als jetzt, aber eben nur auf 4,4% ansteigt, während wir mit 5% Arbeitslosigkeit rechnen. Die Fed hat ja ein Doppelmandat. Sie soll sowohl die Inflation unter Kontrolle halten, als auch den Arbeitsmarkt beachten und die Arbeitslosigkeit so niedrig wie möglich halten. Wir denken, dass dann in der zweiten Hälfte kommenden Jahres bei einer höheren Arbeitslosigkeit, als die Fed es jetzt erwartet, dass dann die Fed etwas anders abwägen wird, als sie es zurzeit in Aussicht stellt. Konkret, wir rechnen damit, dass in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres die Fed ihre Zinsen senkt, wahrscheinlich zweimal um je einen Viertelprozentpunkt. Das ist nicht viel, aber immerhin, das wäre dann der Beginn. Dann würde die Fed den Fuß von der Bremse nehmen und damit auch dazu beitragen, dass die US-Wirtschaft dann ab Herbst kommenden Jahres sich von der vermutlich sanften Rezession, die bevorsteht, erholen kann. Aber zunächst einmal will die Fed jetzt ja der Welt signalisieren, wir bekämpfen die Inflation. Wir werden in den kommenden Monaten wohl weiterhin nichts von der Fed hören, was darauf hindeuten könnte, dass die Zinsen auch mal wieder sinken. Zunächst einmal ist der Kurs der Fed klar, sie tritt weiter auf die Bremse.
Es gibt einige Hinweise, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt bereits überschritten haben könnte. Allerdings erweist sich der Arbeitsmarkt weiterhin als recht robust. Der Lohndruck ist immer noch hoch. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Fed mit oder trotz ihrer derzeit recht aggressiven Zinspolitik tatsächlich eine weiche Landung der Wirtschaft erreichen kann und den USA damit eine richtige Rezession noch erspart bleibt?
Herr Newe, Sie haben völlig recht. Es gibt Anzeichen, dass die Inflation in den USA langsam nachlässt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Benzinpreise gefallen sind. Die zugrunde liegenden Treiber der Inflation sind allerdings immer noch auf dem Weg nach oben oder seitwärts. Am Arbeitsmarkt sehen wir zwar, dass das Beschäftigungswachstum etwas nachlässt, der Lohndruck bleibt aber noch hoch. Deshalb wird die US-Notenbank wohl weitergehen und auch weiterhin ankündigen, dass sie noch weitergehen wird. Es könnte gut sein, dass die US-Notenbank tatsächlich übers Ziel hinaus schießt und dass wir in den USA deshalb eine nennenswerte Rezession bekommen. Wahrscheinlicher ist aber nach Stand jetzt, dass die USA nur eine relativ weiche Rezession bekommen. Dass die USA eine Rezession insgesamt vermeiden können, das ist durchaus zwar noch möglich, aber da die Fed eben wirklich energisch gegen die Inflation jetzt vorgehen möchte, ist es doch wahrscheinlicher, dass sie halt weitermacht, bis es klare Anzeichen einer deutlichen Abschwächung gibt. Und das ist dann wahrscheinlich eben, bis die USA in einer leichten Rezession gelandet sind.
Herr Schmieding, wechseln wir das Thema. Am Sonntag wählt Italien ein neues Parlament. Den Umfragen zufolge kann Giorgia Meloni an der Spitze der rechtspopulistischen Fratelli d'Italia-Partei ca. 25% der Stimmen für sich gewinnen und gemeinsam mit Matteo Salvinis Lega und Berlusconi Forza Italia eine Mehrheit in beiden Häusern des Parlaments erreichen. Mit ihren Italien zuerst-Parolen und ihrer lauten Kritik an der EU-Politik erinnert Meloni manchmal ein wenig an Donald Trump und Boris Johnson. Sollte sie tatsächlich Mario Draghi als Premierministerin nachfolgen, könnte dies einige Fragen aufwerfen. Soweit ist es noch nicht, aber wie schätzen Sie das Risiko ein, dass Meloni Turbulenzen an den Finanzmärkten oder im Extremfall sogar eine neue Eurokrise auslösen könnte?
Italien hat sehr hohe Staatsschulden. Italien ist strukturell schwach. Insofern ist Italien eigentlich immer ein gewisser Kandidat für eine Krise. Die Frage ist, ob diese Krise unmittelbar bevorstehen könnte. Sollte eine neue Regierung in Italien, geführt wahrscheinlich von Giorgia Meloni, tatsächlich sehr euro-EU-kritische Töne anschlagen, könnte das den Finanzmarkt tatsächlich verschrecken. Anleger ziehen sich zurück, der italienische Zinsabstand zu Deutschland geht in die Höhe und wenn Anleger das sehen, werden sich noch mehr Anleger zurückziehen in einer dieser üblichen Attacken, die es am Finanzmarkt manchmal gibt. Ausgeschlossen ist das nicht, aber ich halte es doch eher für unwahrscheinlich. Denn Frau Meloni, bei all ihrer Rhetorik gegen Deutschland, gegen Brüssel, hat klar gesagt, sie möchte nicht, dass Italien aus dem Euro aussteigt. Sie möchte nicht, dass Italien aus der EU aussteigt. Sie will eigentlich nur hier und da etwas nachverhandeln. Und das ist etwas, was schon viele Regierungen versucht haben. Zudem, Italien hat zwar bei sehr hohen Schulden auf Dauer möglicherweise Probleme, die immer zu bedienen. Aber das ist auf Dauer, weil die Zinsen bis vor kurzem ja sehr niedrig waren und Italiens Staatsschulden insgesamt eine durchschnittliche Restlaufzeit von knapp 8 Jahren haben, dauert es lange Zeit, bis der Anstieg der Zinsen tatsächlich voll den Finanzminister in Italien trifft. Derzeit wendet Italien für den Zinsendienst auf seine Staatsschuld etwas mehr als 3% seiner Wirtschaftsleistung auf. Das ist für italienische Verhältnisse relativ wenig und das wird nur langsam steigend in den kommenden Jahren. Also deshalb ist eigentlich Italien derzeit kein akuter Kandidat für eine Schuldenkrise, sofern die Regierung es nicht völlig vermasselt.
Herr Schmieding, ich finde es interessant, was Sie sagen, dass nachverhandelt werden soll, denn Italien gehört zu den größten Nutznießern des Next Generation EU-Programms, mit dem die EU die europäische Wirtschaft nach dem tiefen Einbruch während der Pandemie nachhaltig stärken möchte. Draghi hat maßgeblich daran mitgewirkt. Welche Rolle kann dieses Programm in Italien spielen, wenn Draghi bald nicht mehr am Ruder ist? Und ist es vielleicht auch nicht gut genug verkauft worden, wie gut das Programm Italien hilft?
Herr Newe, das Programm kann Italien auf zweierlei Arten helfen. Zum einen, wenn das Geld überwiegend sinnvoll ausgegeben wird für gute Investitionen, dann ist das einfach für das Land ein Fortschritt. In die Richtung hat Draghi das Programm ja teilweise geschneidert. Zum anderen ist das Auszahlen dieser Gelder an Italien an gewisse Bedingungen geknüpft. Bedingungen, dass Italien einige Reformen machen sollte und muss. Reformen, die das Land zu einem besseren Investitionsstandort auch für die Privatindustrie machen würden. Reformen in der Justiz, in der Bürokratie, in einigen anderen Bereichen. Ich denke, dass dieses Geld eine sehr nützliche Rolle spielen kann, gerade bei einem Regierungswechsel. Denn sollte eine neue Regierung, sollte vielleicht Frau Meloni meinen, sie wolle sich an die Regeln nicht halten, sie wolle die Bedingungen nicht einhalten, dann würde die EU vermutlich Geld zurückhalten. Ich denke also, ein gewisses Nachverhandeln, wofür man das Geld genau ausgibt, okay, darüber kann man reden. Aber solange Italien eben im Wesentlichen daran interessiert ist, das Geld auch zu bekommen, solange ist, glaube ich, der Anreiz für Italien, es sich mit Brüssel nicht zu verderben und eben auch viele der Bedingungen umzusetzen und auf die Art die italienische Wirtschaft auf Dauer doch etwas zu stärken, dieser Anreiz ist eigentlich recht groß.
Schauen wir jetzt weiter in die Zukunft. Da sieht es für Italien offenbar nicht gerade gut aus. Sie haben in einer Ihrer Publikationen kürzlich auf die großen demografischen Probleme des Landes hingewiesen. Die OECD schätzt, dass Italiens Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bis 2040 um 12,5% zurückgehen wird. Da die Produktivität der italienischen Wirtschaft in den 20 Jahren vor der Pandemie insgesamt nur um schwache 4% gewachsen ist, stellt sich die Frage, wie Italien auf Dauer mit einer schrumpfenden Bevölkerung und schwacher Produktivität den staatlichen Schuldenberg von immerhin 144% des Bruttoinlandsproduktes bedienen kann und wird.
Das ist wirklich eine gute Frage, Herr Newe, und langfristig gibt es noch keine klare Antwort darauf. Ich denke, dass Italien jetzt eine unmittelbare Schuldenkrise erspart bleiben sollte, sofern die Regierung nicht völligen Unsinn macht. Aber auf Dauer braucht Italien mehr Trendwachstum. Entscheidend ist auf Dauer nicht die Höhe der Schulden, sondern die Schuldentragfähigkeit. Die hängt im Wesentlichen ab davon, was man an künftigen Steuereinnahmen erwartet. Und das wiederum hängt ab vom Wirtschaftswachstum, vom Beschäftigungswachstum. Italien hat viele Reserven. Die Beschäftigungsquote, das heißt, welcher Anteil der Bevölkerung ist eigentlich in Lohn und Brot, ist in Italien noch niedriger als bei uns, deutlich niedriger. Da kann einiges passieren. Wenn das Land dynamischer wird, würden auch mehr qualifizierte Einwanderer gerne nach Italien gehen. Das Land kann es schaffen, aber es muss tatsächlich in den kommenden Jahren da weitermachen, wo Draghi jetzt zu früh aufhören musste, nämlich bei Reformen, die das italienische Angebot, das gesamtwirtschaftliche Angebot bessern, die Investitionsbedingungen in Italien verbessern, die das Land attraktiver machen als Ort, um dort Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist auf Dauer die entscheidende Frage. Ob Italien das gelingt, ist zurzeit eben nicht zu sagen. Italien ist ein Problem, das immer wieder auf Wiedervorlage in Europa sein wird, bis das Land die Kurve bekommen hat, hoffentlich, so wie ja auch Deutschland mit den Reformen der Agenda 2010 vor knapp 20 Jahren einmal die Kurve bekommen hatte.
Das Thema Schulden legt eine Anschlussfrage nahe. Wie sieht es eigentlich in Griechenland aus, dessen Schuldenlast ja noch höher ist als die Italiens?
Herr Newe, ich bin gerade in Griechenland gewesen. Es sieht dort gut aus. Die Wirtschaft kommt kräftig voran. Griechenland kann in diesem Jahr wahrscheinlich ein Wachstum von 6% verzeichnen. In Griechenland gibt es auch eine gute Chance, dass dem Land 2023 die Rezession erspart bleibt, die in Deutschland wahrscheinlich unvermeidlich geworden ist. Griechenland hat unter dem Druck der Krise die notwendigen Reformen weitgehend geschafft. Man investiert als Unternehmen gerne in Griechenland. Die öffentliche Verwaltung hat dort immer noch Schwachstellen. Sie ist aber beispielsweise deutlich digitaler als die öffentliche Verwaltung in Deutschland. Deshalb denke ich, dass in Griechenland der Wachstumstrend ausgeprägt ist, deutlich stärker als insgesamt in der Eurozone und in Deutschland, natürlich auch von jetzt niedrigem Staatenniveau aus. Bei relativ gutem Wachstumstrend dürfte Griechenland Jahr für Jahr es schaffen, seine Schuldenquote, also das Verhältnis von Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung, zu verringern und damit zu verbessern.
Zuletzt stelle ich Ihnen wieder eine Frage zu einem Thema, das uns seit Monaten begleitet und das für die Wirtschaft in Deutschland und Europa in den kommenden Monaten von entscheidender Bedeutung sein kann, also dem Thema Gas. Die Gasspeicher sind in Deutschland mittlerweile zu etwas über 90% gefüllt. Wie sehen Sie die Chancen, dass Deutschland halbwegs glimpflich durch den Winter kommen könnte? Hat sich seit unserem Podcast vor 2 Wochen etwas geändert?
Herr Newe, viel geändert hat sich zum Glück nicht. Obwohl ja derzeit kein Gas durch Nord Stream 1 fließt, gehen die Speicherfüllstände weiter nach oben. Die Chancen steigen sogar, dass Deutschland sein Ziel von 95% am 1. November erreichen kann, auch wenn im Oktober langsam die Heizperiode beginnt. Deshalb bin ich weiterhin vorsichtig optimistisch, dass wir in Deutschland nicht dazu übergehen müssen, Gas zu rationieren, also Teile der Industrie zwangsweise abzuschalten. Wahrscheinlich wird es ausreichen, die Rationierung über den Preis laufen zu lassen. Wir sehen ja bereits jetzt, dass manche Unternehmen einige Produktionsprozesse zurückfahren oder abschalten, die sehr energieintensiv, gasintensiv und damit teuer geworden sind. Also wahrscheinlich bleibt uns die Rationierung erspart, sofern es nicht ein übermäßig kalter Winter wird und natürlich sofern wir aus anderen Quellen wie Norwegen, den USA, weiterhin mindestens so viel Gas bekommen, wie das zuletzt der Fall war.
Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Herr Schmieding, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung.
Gerne, Herr Newe.
Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.